Hallo und herzlich willkommen bei Deus Ex Machina und ich bin heute hier wieder mit der Anna-Lisa.
Hi!
Und wir haben ja schon mittlerweile drei Episoden gemacht, wo wir so ein bisschen über das Autorenleben geredet haben. Also wir haben über die Ideenfindung, die Organisation, die Vorbereitung, den Schreibprozess, auch die ganze Community und einige andere Themen darüber geredet und sind dann weitergegangen zu den Themen der Überarbeitung und der Weiterbildung und haben auch mal so ein bisschen die Software beleuchtet, die uns bei unserem Schreiben hilft. Und heute wollen wir in dieser vierten Episode sozusagen unsere kleine Reihe über das Autorenleben ja ein wenig abschließen und über das Veröffentlichen und das Ganze ja danach reden, wenn man dann entsprechend veröffentlicht hat. Und da kommen wir vielleicht erstmal zum Thema Veröffentlichen. Also wenn man was veröffentlichen möchte, hat man ja manchmal vielleicht auch so Deadlines. Also man muss das Werk halt fertig bekommen. Das heißt, man muss es geschrieben haben, man muss es überarbeitet haben. Es muss dann vielleicht auch im Lektorat gewesen sein und diese entsprechend die Anmerkung dann auch wieder eingearbeitet worden sein. Wie ist dein Verhältnis zu Deadlines? Setzt du dir die selber? Bekommst du manchmal welche von extern? Also so dieses ganze Thema Deadlines, was bedeutet das eigentlich für dich?
Also Deadlines sind relativ wichtig für mich, weil ich so ein Mensch bin, ohne kann ich nicht arbeiten. Aber auch, weil, also ich arbeite zwar meistens im Self-Publishing, also ich bin meistens im Self-Publishing unterwegs, aber trotzdem ist es ja, dass ich dadurch, dass ich zum Beispiel ein Lektorat habe oder ein Korrektorat und sowas, heißt das, dass ich immer Deadlines habe. Das heißt, ich buche mir Slots bei meinen LektorInnen und muss dann das Buch auch fertig sein. Das heißt, ich muss halt mir überlegen, bis wann schaffe ich es zu schreiben und zu überarbeiten, damit es an einem bestimmten Tag rauskommt. Oder halt andersrum, dieses zum Beispiel, ich will einen Roman im Sommer rausbringen oder ich will einen Roman zu Weihnachten rausbringen. Wie viel Zeit brauche ich? Wie viel Zeit habe ich dann? Und damit das alles irgendwie funktioniert, weil ich gemerkt habe, wenn man das einfach nur so laufen lässt und wenn ich halt so sage, ich schreibe jetzt mal ein Buch und wenn es fertig ist, dann ist es fertig, dann brauche ich ewig dafür. Aber wenn ich sage, ich setze mir jetzt, keine Ahnung, einen Monat zum Schreiben, einen Monat zum Überarbeiten, und dann ist es tatsächlich auch eine Deadline, die ich mir fix setze, weil danach muss es ins Lektorat oder sowas, damit nicht ich irgendwie ein Datum bekomme, was ich gerne haben möchte. Dann läuft das ganz gut, weil ich dann halt diesen Deadline-Stress habe. Es ist dieses, ich kann ohne Deadlines einfach nicht arbeiten. Ich krieg ohne Deadlines nichts auf die Reihe.
Es gibt ja davon, ich glaube Douglas Adams war das, wenn man das mal frei ins Deutsche übersetzt, diesen schönen Spruch, ich liebe Deadlines, sie machen diesen wuschigen Sound, wenn sie an einem vorbeiziehen, ne? Und also bei mir ist es so, ich überlege gerade, Deadlines an sich sind erstmal eine gute Sache. Sie sind sogar noch besser, wenn sie praktisch unverrückbar sind, weil man irgendwie zu einem bestimmten Termin muss, weil das dann doch irgendwie ja, manchmal ungeahnte Kräfte hervorruft und ich halt auch einige Projekte habe, die mangels Deadline dann sozusagen sich länger ziehen, als ich es eigentlich erwartet hätte. Auf der anderen Seite hängt es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, ob man wirklich von externen da wirklich sehr, sehr getrieben ist oder ob es dann mehr so, ich sag mal, für interne Deadlines sind, dass man die dann vielleicht auch mal sagt, okay, vielleicht überziehe ich auch noch mal eine Woche, aber habe ja trotzdem bis zu meiner Deadline was geschafft. Und selbst wenn es, was weiß ich, nur 80% sind oder 70, hätte ich wahrscheinlich dann ohne die Deadline, ich sag mal, wesentlich weniger geschafft und mit der Deadline vielleicht nicht komplett, aber wesentlich mehr geschafft, als ich dann sozusagen vielleicht auch für mich erwartet hätte. Und von daher sehe ich Deadlines auch positiv, wenn sie sozusagen gerissen werden. Außer wenn es, ich sag mal, jetzt wirklich externe Zwänge sind, dann bin ich da eigentlich immer sehr, sehr pünktlich. Aber so für interne Deadlines ist es dann eine Motivation, aber es ist dann auch nicht super schlimm, wenn sie dann ja mal fallen an der Stelle.
Ja, also ich bin tatsächlich so ein Mensch, wenn ich einmal eine Deadline reiße, dann läuft gar nichts mehr. Ich brauche halt tatsächlich diesen Druck, dass es bis dahin fertig sein muss, sonst habe ich keine andere Möglichkeit quasi, diese Optionslosigkeit. Sonst bin ich halt einfach ein Mensch, der das immer weiter rausschiebt. Ich habe ewig gebraucht, um auch nur mein erstes Buch zu Ende zu schreiben, beziehungsweise das ging dann auch nur noch mit Deadline und so weiter. Also deswegen liebe ich auch den NaNoWriMo so sehr, also den NaNoFrimo. Klar, hatten wir schon mal drüber geredet, oder? Mit dem, das im November ist quasi der National Novel Writing Month, in dem sich alle zusammensetzen, also alle AutorInnen in ihre eigenen Schreibzimmer und in dieser Zeit einen Roman schreiben wollen von mindestens 50.000 Wörtern. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich dann tatsächlich was zu Ende geschrieben habe. Und ohne das hätte ich es vermutlich nicht hinbekommen. Und deswegen, es zieht sich einfach durch mein Leben durch, dass ich so ein Mensch bin, der einfach Deadlines braucht. Und es gibt aber auch Leute, ich kenne andere AutorInnen, die mit Deadlines gar nichts anfangen können. Die paralysiert das, wie so, also paralysiert die und die kriegen das nicht auf die Reihe, sobald sie wissen, bis dann und dann muss ich fertig sein. Und so ist es total unterschiedlich.
Ja, was den Nanovrimo angeht, ja, da bei mir auch ähnliche Geschichte. Ich habe da vorher zwar schon Sachen geschrieben, also auch viel irgendwelche technischen Sachen in meinem Blog, manchmal auch ein bisschen längere Artikel oder auch mal so Artikel für Zeitschriften und so, aber das war dann halt alles, ich sag mal, gemessen an Romanmaßstäben immer relativ kurz, also mal vielleicht 4000 Wörter sowas, ne, so ein Artikel. Und beim Nanovrimo dann wirklich einmal durchgezogen den November da und dann plötzlich was über 50.000 Wörter geschrieben, wo man dann schon sagt, ist gut, dass es ihn gibt, dass man dazu sozusagen auch ja gezwungen wird oder zumindest sehr viel Motivation mit auf den Weg bekommt, dass man das mal wirklich schafft an der Stelle.
Ja.
Jetzt beim Veröffentlichen ist ja so die große Frage, die man sich als Autor stellen kann und auch stellen muss, vor allem in der heutigen Zeit, weil es halt da nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt, wie es vielleicht früher wirklich sehr, sehr der Fall war, ist man halt lieber bei einem Verlag oder geht man ins Self-Publishing. Und da würde mich interessieren, wie deine Gedanken dazu sind. Einmal sozusagen in einer Welt, wo du dir praktisch alles wünschen dürftest und das dann so eintreten würde. Was wäre da deine bevorzugte Wahl? Und dann sozusagen mal abgeglichen an der Realität.
Also ich mache fast ausschließlich Self-Publishing derzeit. Ich habe eine Verlagsveröffentlichung zur Zeit der Aufnahme. Und mag quasi auf beide Arten und Weisen. Ich liebe das sehr, dass ich im Self-Publishing die absolute Kontrolle habe. Ich sage wann, was, wie, wo. Und dann machen quasi alle Leute, was ich ihnen sage. Und das mag ich sehr. Ich kann selber entscheiden. Und wenn ich sage, das Buch ist jetzt aber, ich will jetzt dieses Buch schreiben, dann schreibe ich das und dann kann ich es veröffentlichen. Auf der anderen Seite ist es halt so, ich habe kein Team in meinem Rücken, die für mich Marketing machen. Ich habe alle Kosten, die ich selber trage. Ich habe das absolute Risiko. Ich habe vielleicht keine Person, die zwischendurch noch Marktrecherche betreibt und sagt, das Buch läuft jetzt vielleicht doch nicht so gut oder wir erwarten, dass es nicht gut läuft. Lasst uns das mal doch anders machen. Also es hat alles sein Für und Wider. Und ich glaube, ich bin derzeit extrem zufrieden mit Self-Publishing, mag aber hin und wieder auch mit Verlagen zusammenarbeiten, einfach weil Self-Publishing enorm teuer ist und dann einfach es sehr schön sein kann, auch einfach mal alles abzugeben. Das habe ich jetzt bei meinem Verlagsbuch mitbekommen. Ich habe geschrieben, habe dem Verlag das Buch gegeben und die haben sich quasi um alles andere gekümmert. Es war sehr viel, dass sie immer gefragt haben. Also ich habe in einem kleinen Verlag, dem Verlag Ohne Ohren, veröffentlicht. Und das ist eine super liebe Verlegerin. Und sie hat die ganze Zeit immer so gesagt, guck mal, ich habe hier Coverentwürfe, was sagst du dazu? Oder ich würde gerne das so und so machen, was hältst du davon? Oder sowas. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, sehr schön. Ich weiß, dass es in Großverlagen komplett anders läuft. Ich weiß, dass da man viel weniger als Autorin Mitspracherecht hat. Und deswegen mag ich Kleinverlage sehr gern. Weil es war einfach schön, in einem Buchprojekt zu arbeiten, bei dem du von Anfang an das Gefühl hast, da ist eine zweite Person, die genauso gehypt ist darauf, die genauso sehr sich darauf freut, dass das veröffentlicht wird, die auch ein Interesse daran hat, dass es möglichst viele Leute lesen, dass es möglichst an die richtige Zielgruppe ausgespielt wird und all das. Und wie gesagt, einfach so ein bisschen weniger finanzielle Last zu haben. Deswegen, ich glaube, in einer idealen Welt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es wäre so ein bisschen, also ich will auch zukünftig beides machen. Ich will sowohl im Self-Publishing weiterhin sein, als auch mit Verlagen arbeiten, damit das einfach so ein bisschen ausgeglichen ist, weil ich, wie gesagt, ich mag beide Arten und Weisen sehr, sehr gern in der idealen Welt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, in der idealen Welt würde ich mir ungern Gedanken darüber machen, wie ich meine Bücher finanziere. Und wenn ich mir keine Gedanken darüber machen müsste, wie ich im Self-Publishing meine Bücher finanzieren würde, ich glaube, dann würde ich zu 90% im Self-Publishing bleiben, weil ich einfach es mag, diese ganzen Freiheiten zu haben und die ganze Kontrolle zu haben. Und man muss auch dazu sagen, wenn man sich bei einem Verlag bewirbt, ist es meistens so, du hast schon mal ein halbes Jahr Wartezeit, bis du überhaupt eine Rückmeldung bekommst, falls du eine Rückmeldung bekommst. Und von dem Moment, wenn du den Vertrag unterschreibst, kann es auch noch mal gut 2 Jahre dauern, bis dein Buch tatsächlich in das Verlagsprogramm erscheint. Also das heißt, du hast eine unfassbar hohe Zeit, die du einfach von dem Moment, dass du sagst, ich würde gerne dieses Buch schreiben, bis dieses Buch erscheint tatsächlich, hast, und das hast du im Self-Publishing nicht. Ich kann jetzt gerade entscheiden, oh, ich habe gerade Bock auf das Projekt und dann fange ich das an zu schreiben und dann kann ich das veröffentlichen nächstes Jahr oder so. Oder vielleicht sogar dieses Jahr noch. Also je nachdem, wie mein Jahr ausgelastet ist und wie es finanziell bei mir funktioniert. Deswegen, ich glaube, ich bin eher Tendenz Self-Publishing, aber mag Verlage auch sehr. Und du hast auch im Self-Publishing gemacht. Wie kamst du zu dieser Entscheidung?
Also ich kann Verlagen an sich nicht so wirklich viel abgewinnen. Also ich möchte ihnen nicht ihre Berechtigung absprechen. Und vor allem bei Kleinverlagen ist meine Meinung da wesentlich positiver, als es jetzt vielleicht auf den ersten Blick klingt. Weil ich finde, Kleinverlage haben sich meistens ein Ziel, eine Mission gesetzt, die dann halt auch bestimmte Themengebiete, die ihnen wirklich sehr, sehr wichtig sind, die dann manchmal auch sehr, sehr nischig sind, halt für sich bearbeiten und da halt entsprechend auch Autoren sich zusammensuchen und sie dann halt auch betreuen. Und ich finde, Verlage sind auch da wichtig, wo du halt Autoren hast, ich sag mal, die sich halt um den ganzen anderen Scheiß einfach nicht kümmern wollen, sondern die vielleicht auch nur ein Buch mal geschrieben haben und nicht in diese ganze Materie Self-Publishing, die dann halt doch, was die Komplexität angeht, natürlich wesentlich, ja, komplexer ist, einsteigen wollen, sondern halt einfach mal ein Sachbuch schreiben möchten oder irgendwas anderes schreiben möchten. Und da haben Verlage natürlich ihre Berechtigung. Für mich sind Verlage aus unterschiedlichsten Gründen nicht so das, wo ich sage, das ist das, wo ich irgendwie unbedingt sein möchte. Einmal aus ganz sachlicher, finanzieller Sicht natürlich hat man bei Verlagen natürlich dann, die nehmen einem viel ab, aber am Ende als Autor verdient man natürlich auch wesentlich weniger daran. Das kann man sich dann natürlich gegenrechnen, wenn ich weiß, ein Buch verkauft sich nur x-mal und dafür muss ich aber kein Lektorat bezahlen, dann ist das vielleicht gut. Und so richtig, ich sag mal, hohe Gewinnbeteiligung bekomme ich halt nur, wenn ich ein Star-Autor à la Stephen King bin, die dann halt, ich sag mal, auch ihre Bedingungen ja dann wirklich diktieren können. Und ich weiß es zum Beispiel, dass es Fachbuchautoren gibt, die dann halt Fachbücher verkaufen, die so um 30, 40 bis 50 Euro kosten und die dann praktisch ja pro Buch maximal 1 bis 2 Euro dann als Gewinn für sich, was heißt Gewinn, den müssen sie natürlich noch versteuern, haben. Und wenn ich das Ganze dann im Self-Publishing betreibe, da komme ich vielleicht bei so einem Buch dann auf 7 bis 10 Euro. Das ist natürlich eine ganz andere Spanne. Natürlich, wie du schon sagtest, das Finanzielle, ich muss meinen Lektor dann selbst bezahlen, ich muss meinen Coverdesigner selbst bezahlen, ich kann natürlich versuchen, alles selber zu machen, aber niemand ist natürlich, also wenn es jemand in der Lage ist, ist es in Ordnung, aber ich glaube, das gibt es halt nicht, dass jeder alles gleich gut kann und man muss sich halt zwangsläufig bei einem Produkt wie einem Buch irgendwo, glaube ich, Hilfe suchen, spätestens was das Lektorat angeht, weil das ist halt was, das kann man per Definition eigentlich nicht selbst machen und hat dann natürlich pro Buch ja erheblich höhere, ich nenne sie mal Setup-Kosten. Aber was ich am Self-Publishing interessant finde, erstmal der ganze Prozess und dass durch das ganze Self-Publishing auch diese ganze Gatekeeper-Mentalität von Verlagen halt weggeht, weil ich kann halt sagen, ich möchte jetzt unbedingt ein Buch über die Gurkenzucht auf dem Mond schreiben, ja, als Sachbuch natürlich oder Fachbuch vielleicht sogar, weil das ein Thema ist, was mich unglaublich fasziniert und der Abnehmermarkt liegt wahrscheinlich irgendwo bei 5 Leuten oder ob der Obsidität des ganzen Themas wesentlich höher. Und dann ist es natürlich so, dass ich das beim Self-Publishing machen kann. Ich kann mich da ransetzen, kann das Thema machen. Und was ich bei belletristischen Werken dann noch viel wichtiger finde, ist, niemand grätscht mir vielleicht noch in meine Geschichte rein. Klar, der Lektor macht das so ein bisschen. Der sagt natürlich hier, da könntest du noch was machen, damit der Charakter sich besser entwickelt. Und tausch mal hier die Wörter aus, die sind nicht so elegant in dem Kontext. Sowas ist in Ordnung. Aber ich möchte das jetzt auch keinem Verlag unterstellen, aber ich möchte halt auch nicht, dass mir jemand reinredet und sagt, mach mal deine Hauptfigur bitte 10 Jahre jünger, das verkauft sich besser. Das wäre was, wo ich sagen würde, furchtbar. Und grundsätzlich auch beim Self-Publishing dieses ganze, ja, was da so drumherum ist. Also man kann ja sozusagen dann, wenn man dann ein fertiges Werk hat, die Überarbeitung ist abgeschlossen, das heißt, der Text an sich ist fertig. Dann geht es ja bei der ganzen Veröffentlichung auch darum, ich muss den ganzen Buchsatz machen, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen genauer zu, muss Cover gestalten lassen oder selbst gestalten. Dann hattest du ja gesagt, Marketing, und das muss ich beim Self-Publishing natürlich alles selber machen, wobei selber machen in dem Kontext heißt, ich muss davon gar nicht selber machen. Ich kann natürlich für alles entsprechend Dienstleister bezahlen. Also es ist ja keine exklusive Sache von Verlagen, dass sie sich Lektoren ja einkaufen können oder Designerinnen für Cover. Das kann ich als Self-Publisher ja machen. Aber wie du schon sagst, es kostet dann natürlich Geld. Aber diese Freiheit, die ich beim Self-Publishing habe, plus dass es sozusagen finanziell etwas lohnender ist und ich da nicht noch einen dritten Vermittler drin habe, finde ich sehr, sehr gut. Das ist dann wirklich das, wo ich sage, also für mich ist Self-Publishing da wirklich ein sehr, sehr schöner Weg. Ich weiß es nicht, wie es ist, wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich hauptberuflicher Autor sein, der vielleicht vom Schreiben dann auch wirklich komplett leben möchte, weil bei mir ist es dann, für mich ist Schreiben ein ganz, ganz wichtiger Teil im Leben und ich wäre auch nicht traurig, wenn ich komplett vom Schreiben leben könnte. Aber es ist halt für mich wirklich eine Sache, wo ich sage, ich mache das wirklich aus Freude am Schreiben. Und wenn sich ein Buch halt 3 Monate nicht verkauft, aber es war mein Herzensprojekt, dann ist mir das halt egal, weil ich habe mein Herzensprojekt realisiert. Und also da treibt mich sozusagen finanziell jetzt nicht so sehr etwas, dass ich sagen müsste, oh, ich brauche jetzt unbedingt einen Verlag, damit der mir die großen Marketingbudgets gibt und dann mein Buch groß rausbringt. Das ist es dann nicht, aber ich weiß auch, dass viele Autoren sich diese entspannte Haltung einfach nicht leisten können, weil sie halt davon leben möchten und dann auch natürlich leben müssen. Und da weiß ich dann nicht, was da vielleicht die bessere Wahl wäre, ob das dann Self-Publishing ist oder doch vielleicht eher ein Verlag.
Also ich würde gerne nochmal zu dem ganzen Margenthema was sagen. Es stimmt, dass man im Self-Publishing wesentlich höhere Margen hat. Dafür muss man halt das ganze Zeug halt selber bezahlen. Aber das ganz große Ding ist, Verlage haben ein Publikum. Wenn es kein neuer Verlag ist, dann haben sie schon eine bestehende Zielgruppe. Sie sind schon vernetzt und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Wenn ich als Autorin neu beginne, muss ich quasi um jede lesende Person erstmal kämpfen, muss mir jede Person erarbeiten, muss vielleicht auch für sehr, sehr viel Geld Werbung schalten, wenn ich tatsächlich Leute erreichen will. Weil ich glaube, wir sind alle AutorInnen geworden, weil wir sagen, wir lieben es zu schreiben, aber wir möchten ja auch, dass unsere Texte gelesen werden. Also ich glaube, ich kenne kaum einen Autor oder eine Autorin, die sagt, hey, hier ist mein Buch, ich habe es veröffentlicht, aber es ist mir jetzt egal, ob das Leute lesen oder nicht. Und dementsprechend muss man vor allen Dingen, wenn man im Self-Publishing neu beginnt, damit rechnen, dass man sehr, sehr viel Geld auch in Marketing und sehr viel Zeit in Marketing steckt. Das darf man halt nicht unterschätzen, weil es ist schon lange nicht mehr so, dass man sagt, ich habe ein Buch geschrieben, ich veröffentliche das und das verkauft sich von selbst. Und das ist auch mittlerweile nicht mehr in Großverlagen so. Wenn du Stephen King bist, dann steckt dir der Verlag ein unfassbar hohes Marketingbudget in den Hintern. Aber ich glaube, ansonsten kriegt man eher weniger Marketingbudget auch im Verlag, aber du hast halt einfach den Vorteil, wenn du in einem Verlag bist, dass der Verlag schon seine Stammlesenden hat. Und das heißt, du hast schon mal, dass die damit rechnen, keine Ahnung, x Verkäufe werden wir haben und dann gucken wir, ob es noch mehr werden. Und im Self-Publishing ist es halt ich muss mir von Anfang an jeden Lesenden selber erarbeiten. Und wenn ich sage, ich will nicht davon leben können, also ich muss nicht davon leben können, dann ist es völlig fein. Dann kann ich auch sagen, juckt mich nicht, wenn das Buch jetzt nicht gut läuft oder wenn ich keine Bücher verkaufe oder sowas. Aber trotzdem hast du dann ja unfassbar viel Geld da rein investiert und willst dann ja auch irgendwie das Gefühl haben, dass sich das gelohnt hat.
Also die Gedanken, die du da gerade geäußert hast, die finde ich, regen sehr zum Nachdenken an und finde ich dann auch, dass das sozusagen den Verlagen dann auch nochmal in meiner Gedankenwelt sozusagen nochmal zusätzliche Berechtigung gibt, weil klar, wenn man frisch anfängt als Self-Publisher und unbekannter Autor ist, da muss man sich ja wirklich unglaublich viel erarbeiten und da ist es dann natürlich besser, wenn ich vielleicht mit einer grandiosen Geschichte bei einem Verlag vielleicht sogar als Erstlingswerk dann unterkomme und dann auf diese, ich nenne sie mal Infrastruktur an Lesern, und natürlich auch sind sie wahrscheinlich auch mit den Büchereien nicht, sondern mit den Buchläden entsprechend vernetzt. Die zeigen halt ihr Verlagsprogramm und wir haben hier eine ganz tolle Newcomerin mit einem ganz tollen Roman. Wollt ihr das nicht bei euch auch rumzustehen haben, wo sich natürlich der Buchhändler dann wahrscheinlich auch denkt, okay, wenn der Verlag mir das empfiehlt und ich kenne den ja und die machen eigentlich immer guten Kram, dann ja, also ich glaube, das ist dann aus dieser Perspektive, spricht das dann auch wieder ein bisschen mehr so für eine Berechtigung von Verlagen in meinen Gedanken.
Ja, und wenn man im Self-Publishing unterwegs ist, kann man sich quasi abschminken, in Buchhandel zu kommen. Selbst bei kleinen Verlagen ist es nicht gegeben. Also ihr könnt ja mal ein Selbstexperiment machen und durch eine Buchhandlung gehen und gucken, welche Verlage da so sind, also von welchen Verlagen die Bücher stehen. Also ich glaube, wenn ich so in meiner Lieblingsbuchhandlung bin, ist ein oder zwei dieser hunderte Bücher, die da rumstehen, ohne Verlagslabel. Und die meisten, zumindest in einem Genre, hast du dann meistens so 4, 5 Verlagslabel, die da rumstehen. Manchmal auch 6, 7, aber viel mehr sind es nicht. Also du hast da die großen Label, also wenn du in einem kleinen Verlag bist oder im Self-Publishing, ist es sehr, sehr schwer, in eine Buchhandlung zu kommen. Das heißt, wenn das Ziel tatsächlich ist, zu sagen, ich will einmal im Buchhandel stehen oder so, dann ist es halt tatsächlich Großverlag. Ansonsten sehr, sehr erfolgreicher Self-Publishing werden.
An der Stelle können wir euch natürlich einen ganz tollen exklusiven Tipp geben. Wenn ihr dann Self-Publisher seid, dann nehmt ihr einfach euer Buch, geht in die Buchhandlung eures Vertrauens und stellt euer Buch einfach heimlich ins Regal.
Das funktioniert nicht. Tut das bitte nicht.
Du kannst ja vielleicht mal kurz erzählen, warum das eine schlechte Idee ist. Du hast ja durchaus schon im Buchhandel gearbeitet.
Also schon alleine, es ergibt halt keinen Sinn, weil du brauchst halt, also wir hatten bei uns in der Buchhandlung immer so Klebchen hinten drauf. Das heißt, wir haben gar nicht den Strichcode abgescannt, sondern wir hatten halt einen extra Button, der mit der Lieferung kam. Also nicht Button, aber ein extra. Ihr kennt doch diese Dinger, die man immer sofort abmacht, wenn man das Buch gekauft hat. Das hat fast jeder Buchhandel. Also, und der wird eingescannt und nicht das hinten drauf. Und dann funktioniert es an der Kasse sehr wahrscheinlich auch nicht, wenn das jemand kauft. Und dann kriegt man am Ende noch Ärger, weil man ein Buch hingestellt hat. Also es ergibt keinen Sinn. Und selbst wenn wir vom Optimalfall ausgehen, ihr stellt es hin, es fällt nicht auf, jemand kauft das Buch und es funktioniert tatsächlich in der Kasse, dann habt ihr ein Minusgeschäft gemacht, weil ihr müsst ja euer Buch auch bezahlen.
Genau, das wäre dann eine sehr ungewöhnliche und unnütze Marketingmaßnahme. Was vielleicht auch interessant ist, jetzt hatten wir beim Verlag schon gesagt, okay, der Verlag nimmt mir die ganze Arbeit ab und jetzt kann man sich natürlich vielleicht als Außenstehender dann fragen, okay, ich habe jetzt hier Self-Publishing, habe mein Buch fertig geschrieben, das Manuskript ist wirklich tipptopp, ich habe es beim Lektor korrigieren lassen und das entsprechend eingearbeitet und jetzt ist natürlich die Frage, wie veröffentliche ich denn jetzt und das geht bei E-Books ja los, die wahrscheinlich, wenn man jetzt so aus Außenstehend denkt, noch relativ einfach vielleicht bei Amazon und Co. untergebracht werden können. Und dann geht's ja weiter, spätestens bei Printbüchern. Wie sorge ich dafür, dass ich meine Bücher als gedruckte Hardcover, Softcover und was auch immer halt in den Laden bekomme? Und da gibt es dann natürlich entsprechende Dienstleister, also das muss ich nicht selber machen, die nennen sich dann zum Beispiel, das sind dann Distributoren, beziehungsweise halt wirklich spezialisierte Dienstleister auf Self-Publishing, wo ich halt mit meinem Manuskript hingehen kann, entsprechend mir einen Account anlege und dann ja diese Sachen da einreiche und dann mein Buch sozusagen veröffentlichen kann und je nach Dienstleister habe ich dann natürlich auch unterschiedliche Arten von Dienstleistungen. Zum Beispiel gibt es mit Bookrix einen Dienstleister, der macht relativ viel im E-Book-Bereich, der geht jetzt auch in den Hörbuch-Bereich so ein bisschen und da kann ich dann halt sagen, hier ist mein E-Book, ist alles fertig, ich heiße sowieso und hier bitte Projekt jetzt verkaufen für den und den Preis und die kümmern sich dann dort darum, dass dieses Buch bei den großen E-Book-Distributoren, Schrägstrich-Läden halt wie Amazon, Barnes & Nobles oder Tolino halt entsprechend eingestellt wird. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Die bekommen natürlich dann pro verkauften Exemplar auch nochmal eine gewisse Summe ab.
die kümmern sich auch darum, dass es überall gleich viel kostet. Also das ist nochmal ein ganz guter Punkt, also ein ganz wichtiger Punkt. Man hat eine Buchpreisbindung. Wenn ihr ein E-Book verkaufen wollt, muss es in jedem Shop gleich viel kosten. Das heißt, wenn ihr euch einen Distributor sucht, dann kümmert der sich darum, dass es in jedem Shop gleich viel kostet. Und vor allen Dingen kümmert der sich darum, wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock, jetzt von dem und dem Tag eine Preisaktion zu machen, weil, keine Ahnung, da hat meine Oma Geburtstag und ich habe das Buch meiner Oma gewidmet, also wäre es ja cool, irgendwie an dem Tag das preiswerter anzubieten, kümmert sich der Distributor darum, dass es in dem Aktionszeitraum auch in jedem Online-Shop, also in jedem Shop, gleich viel kostet, weil sonst kann das richtig teuer für euch werden, weil ihr dann abkriegt, könnt ihr eine Abmahnung bekommen und so weiter, weil, wie gesagt, es gibt eine Buchpreisbindung.
Und da du es jetzt ja ansprachst, Dienstleister das ja sozusagen dann machen. Und dann gibt es natürlich auch den Fall, zum Beispiel bei Amazon über Koremik, Kindle Direct Publishing heißt das, glaube ich, ne? Da direkt ranzugehen. Und ich glaube, du machst das sogar teilweise. Da kannst du ja vielleicht mal erzählen, warum.
Genau, also ich habe tatsächlich angefangen mit einem Distributor, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem, ich glaube Neobooks oder so hieß der, und war ein bisschen unzufrieden damit und dachte mir so, okay, dann probiere ich einfach mal KDP, also Amazon Direct Publishing aus. Und es läuft quasi so, du lädst statt auf bei deinem Distributor, lädst du auf Amazon einfach dein Buch hoch und hast dann die Möglichkeit, ins Kindle Unlimited zu kommen. Das heißt, Menschen können für einen Monat, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, 9,99 €, 8,99 €, irgendwas in der Richtung, diesen Dienst buchen und können dann alle Bücher, also so viele Bücher, wie sie Bock haben, die in diesem Programm drin sind, lesen. Und die AutorInnen werden am Ende pro Seite bezahlt. Und ich dachte mir so, komm, ich probiere es einfach mal aus, was kann ich verlieren? Ich hatte sowieso 90% meiner Verkäufe waren am Ende über Amazon gewesen bei meinem ersten Versuch und dachte mir so, probiere es aus. Und ich tatsächlich seit meinem ersten Buch bin ich bei KDP, also bei Amazon, und bin auch da geblieben und bin super zufrieden, weil ich über dieses Kindle Unlimited meistens 60-80% meiner monatlichen Einnahmen habe. Und dadurch, dass ich keinen Distributor dazwischen geschaltet habe, gebe ich nur meine Gebühr an Amazon ab und habe halt keinen Distributor, den ich noch bezahlen muss. Das heißt, bei mir kommt am Ende eine höhere Marge an. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will mein Buch für, keine Ahnung, 2,99 € einstellen, gehe an einen Distributor, der zwackt sich meistens um die 30% ab. Das heißt, von diesen 1,99 €, die da noch übrig sind, also von grob noch übrig sind, nimmt sich dann der Shop, in dem es verkauft wird, auch noch Prozente. Das heißt, von einem E-Book von 3 € kämen am Ende bei mir, ich weiß es nicht, 50-70 Cent an. Und wenn ich aber sage, ich mache jetzt 2,99 € für mein Buch, lad das direkt bei Amazon hoch, oder das geht natürlich auch bei jedem anderen Shop, hast du halt nicht diese Vermittlungsgebühr und dann hast du halt diese 70%, die du bei Amazon bekommst, direkt auf diesen Preis und dann bist du nicht bei 50-70 Cent pro Buch, das du bekommst, sondern dann tatsächlich bei den fast 2 €, die du bekommst, plus halt alles, was du über Kindle Unlimited noch verdienst.
Das ist dann sozusagen den Gedanken des Self-Publishing halt weitergetrieben, dass man halt sagt, dann mache ich das, die Einlieferung in die entsprechenden Shops für E-Books halt auch noch selber und habe dann natürlich wieder mehr am Ende raus. Für mich persönlich, also ich bin ein sehr großer Dienstleisterfreund und ich finde auch, also ja, klar, sie verlangen ihre Gebühren, aber sie machen dafür ja auch ihre Arbeit. Und ich bin dann ja sehr stark auf der Seite Bequemlichkeit, weil ich möchte das halt an einer Stelle einstellen und dann sollen sie sich bitte darum kümmern, dass das überall ist, weil ich dann halt, ja, ich möchte mir diesen gedanklichen Overload nicht geben, dass ich das halt überall dann machen muss. Und kann das aber aus finanzieller Perspektive völlig verstehen, dass man sagt, ich mache das bei KDP direkt, vor allem, wenn ich einen Großteil meiner Verkäufe da habe.
Ich bin nur bei Amazon. Das heißt, ich habe dieses Hochladen, dass ich das einstelle, nur bei Amazon. Meine E-Books bekommt man nur bei Amazon. Wie gesagt, ich habe 90% meiner Verkäufe sowieso darüber bezogen. Und wenn man dieses Kindle Unlimited, diesen Vorteil nutzen will, darfst du auch nur auf Amazon sein. Also sobald du dein E-Book irgendwo anders anbietest, kannst du Probleme bekommen, beziehungsweise darfst du das nicht mehr machen. dementsprechend ist zumindest dieser Mehraufwand nicht gegeben, weil ob ich das jetzt bei einem Distributor hochlade oder bei Amazon hochlade, nimmt sich am Ende nichts von dem Aufwand. Und so habe ich halt mehr Geld quasi, weil ich die direkteren Margen bekomme. Und ich bekomme noch Kindle Unlimited und gucke halt immer, aber mir ist es immer wichtig, dass meine Taschenbücher überall verfügbar sind. Also die mache ich nicht über Amazon, sondern tatsächlich nur das E-Book.
Da muss man ja glatt sagen, noch ein Grund für Dienstleister, damit wir die Marktdominanz von Amazon brechen.
Ja, aber das machst du ja nicht als kleiner Newcomer. Das müsste sich Stephen King hinstellen und sagen, ich verkaufe nicht mehr über Amazon. Dann haben wir eine Chance.
Ich bin ja der Meinung, wenn wir es genug tun, dann funktioniert es schon. Nee, was ganz interessant ist, kann natürlich sein, dass ich irgendwie einen besonderen Umkreis habe bei mir, aber ich habe erstaunlich viele Leute, die sagen, sie wollen nicht bei Amazon Bücher kaufen und das dann auch nicht tun. Und teilweise auch, also ich beliefere ja auch oder lasse durch den Dienstleister auch Shops beliefern, die zum Beispiel die EPUBs ohne Kopierschutz ausliefern, was halt für einige Leute ein wichtiges Kriterium ist. Und zwar nicht, das möchte ich Ihnen jetzt einfach so unterstellen, nicht um sie dann ja raub zu kopieren und für lau weiterzugeben, sondern weil sie halt etwas gekauft haben und sozusagen nicht ihr Recht an ihrem Eigentum dann 2 Jahre später verlieren wollen, wenn Amazon da seinen Kindle-Dienst einstellt, sondern halt sich die Datei auf die Platte legen wollen und dann wissen, das ist jetzt mein Ding, das ist nicht durch irgendwelche Kopierschutzmaßnahmen, die man am Ende dann doch umgehen kann, geschützt, ne, sondern an der Stelle halt finde ich das halt gut, das dann breit anzubieten. Und was mir bei Dienstleistern wirklich auch noch wichtig ist, es gibt relativ viele Dienstleister. Also wenn man da mal so guckt, ich würde jetzt mal sagen, man kommt da wahrscheinlich so auf 10 bis 15 Dienstleister problemlos nach einer kurzen Recherche. Und was ich nicht schön fand, was ich für mich immer kategorisch ausgeschlossen habe, auch wenn ich es mir angeguckt habe teilweise, sind Dienstleister, die zu großen Verlagen gehören. Also es gibt halt so, ich glaube, ePubli und Neobooks gehören irgendwie zur einer großen Verlagsgruppe. Und das ist halt so, möchte ich nicht, weil es fühlt sich für mich dann immer so an wie, ich hänge da irgendwo mit dran und bin aber vielleicht gar nicht der Hauptfokus dieser ganzen Unternehmung, ne, sondern nur ein weiteres Zahnrädchen, mit dem sie Geld machen können. Und was ich dann halt interessant finde, sind dann halt so unabhängige Anbieter. Also für E-Books zum Beispiel fand ich Bookrix, oder finde ich eigentlich immer noch ganz toll. Ich bin aber vor einiger Zeit gewechselt zu einem anderen Dienstleister, das ist Tradition, weil ich halt unbedingt auch in Richtung Print-Schiene wollte, weil aus ganz banalen Gründen Bücher in der Hand halten ist irgendwie ein ziemlich tolles Gefühl.
Das stimmt. Und
das wollte ich einfach niemandem verwehren. Also das ist, ich weiß, du weißt das, wie sehr ich und wie viele Tage ich mich gefreut habe, dass die Hardcover-Varianten mit einem Lesebändchen geliefert werden. Ne, das kann man keinem erzählen, dass man sich über sowas freut. Aber es war halt grandiose, großartig. Und bin auch mit Tradition sehr zufrieden. Es ist ein, ich glaube, Hamburger Unternehmen. Die gibt es auch schon seit, glaube, 2003. Ist halt auch unabhängig. Also die kümmern sich dann wirklich um dich als Autor. Und man kann dann auch sozusagen, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte bestimmte Dienstleistungen dann einkaufen wie Lektorat oder Coverdesign, das kann ich als Self-Publisher für mich machen. Aber auch da, selbst da haben sie dann so kleine Mehrwerte, indem sie halt sagen, okay, du buchst bei uns Coverdesign und Lektorat. Und wir kümmern uns dann darum, dass wir die Termine mit den Lektoren machen etc. Das heißt, du brauchst dich da nicht um nichts kümmern, musst nicht mit den Leuten reden. Super praktisch. Machen das auch alles in der richtigen Reihenfolge. Ne? Also dass man dann praktisch wirklich sagen kann, okay, ich brauche jetzt noch die Dienstleistung und es sich so ein bisschen verlagsmäßiger anfühlt. Man trägt natürlich da dann die Kosten selber für. Aber so ein bisschen die Organisationsarbeit einem dann doch abgenommen wird. Wenn du so auf Dienstleister guckst für dich, hast ja gesagt, du hast ja auch schon Dienstleister angeguckt, auch wenn du dann teilweise nicht zufrieden warst. Hattest du da Kriterien, die du angelegt hast und gibt es so Sachen, wo du sagst, da sind Dienstleister dann doch schön, was weiß ich, zum Beispiel sowas wie bestimmte Services. Es gibt ja auch Dienstleister, die dann im Impressumsservice anbieten und sowas. Also ja, vielleicht ein paar Gedanken da von deiner Seite.
Also für mich ist es erstmal das erste Kriterium, dass es einfach geht. Ich bin technisch nicht so wirklich affin, ich bin nicht wirklich so bewandert. Wenn ich ein E-Book vertreiben will und eine EPUB-Datei hochladen muss, bin ich raus, sowas. Also für mich muss es relativ einfach und übersichtlich sein. Und ich muss einen guten Support haben. Also der Support muss antworten. Und ich glaube, dass vor allen Dingen bei dem E-Book ist da Amazon ziemlich gut drin, weil Amazon hat auch einen riesen Support. Die schreiben sehr, sehr schnell. Die arbeiten auch sehr, sehr schnell. Sind meistens sehr freundlich. Nicht immer können sie einem helfen. Dafür treten zu viele Probleme auf. Aber das ist immer, also es ist bei jeder Veröffentlichung, bei jedem Distributor, bei dem ich bis jetzt war, kamen irgendwelche Probleme. Es war immer irgendwas. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu, dass es nicht perfekt läuft. Und da will ich halt einfach wissen, dass es da jemanden gibt, der sich drum kümmert, der mir hilft, wenn ich ein Problem habe. Und wenn ich halt irgendwie gucke und nach Erfahrungsberichten suche und dann steht halt irgendwie da, super Dienstleister, aber kein guter Support, dann bin ich da quasi raus. Und ich will auch das Gefühl haben, dass die Marge einigermaßen gerechtfertigt ist. Also, dass wenn ich zum Beispiel mein Traumtaschenbuchpreis angebe, es gibt immer so Kalkulatoren, also da kann man halt angeben, ich würde gerne, dass das Buch so und so viel kostet, ich habe so und so viele Seiten und so weiter. Und dann rechnet der dir quasi aus, wie viel du als Marge bekommst. Und ich möchte das Gefühl haben, dass ich gut genug bezahlt werde. Ich schreibe im Belletristikbereich, da fällt nicht viel bei rum, also da kommt nicht viel bei rum, so oder so, egal bei welchem Distributor man ist, aber es gibt halt welche, da bist du bei dem gleichen Preis bei einem Euro weniger und dann gibt's welche, da bist du bei einem Euro mehr und dann möchte ich halt einfach das Gefühl haben, dass wenn ich einen Euro weniger bekomme pro Buch, dass es dann auch qualitativ wesentlich besser ist. Es ist oftmals nicht, deswegen ich will halt, dass die Qualität stimmt und dass ich halt das Gefühl habe, dass am Ende bei mir auch was ankommt. Und das sind so ein bisschen meine Kriterien. Da muss man dann ein bisschen in die Recherche reingehen und ein bisschen gucken und ein bisschen machen. Ich habe mich auch auf sehr, sehr vielen Seiten tatsächlich registriert und einige Buchprojekte angelegt, nur um sie vorm letzten Schritt dann doch wieder abzubrechen, weil doch irgendwie was nicht vorne und hinten gepasst hat oder einfach, weil das Bauchgefühl sagt, nee, vielleicht doch nicht. Aber das sind so meine Kriterien.
Was den Support angeht, da bin ich positiv überrascht, dass du das so bei Amazon beschreibst, weil ich hätte jetzt erwartet, da fehlt mir einfach die Erfahrung fürs Kindle Direct Publishing dann. Ich hätte halt einfach erwartet, du kriegst vielleicht ein paar Hilfeseiten und sobald du versuchst, mit einem echten Menschen zu reden, ist da halt nichts, nicht mal eine Kontaktadresse. Und dann finde ich das auch sehr positiv, dass es dann nicht so ist wie in meiner Vorstellung.
Nee, tatsächlich ist das sogar sehr gut. Also du hast einen sehr, sehr umfangreichen FAQs. Da habe ich 99% meiner Fragen, die ich davor hatte, alle beantworten können. Die helfen dir da extrem gut durch. Du hast sehr, sehr detaillierte Anleitungen für alles. Und sobald du dann an einem Problem kommst, kannst du sehr detailliert, also dann klickst du dich quasi durch so ein Formular durch und musst halt irgendwie dein Hauptthema, dein Unterthema und noch irgendwas angeben und schreibst dann deine Nachricht und die kommt dann an der richtigen Person an. Und das ist meistens, dass ich noch am selben Tag oder allerspätestens am nächsten Tag eine Antwort hatte vom Support und meistens sogar eine positive Antwort. Also ja, haben wir gemacht, das geht jetzt so oder irgendwie sowas.
Wenn man dann sozusagen ja sich vielleicht für einen Dienstleister oder für einen Verlag entschieden hat, wobei da ist es dann auch so eine Sache des Verlages, aber es gibt ja unterschiedliche Darreichungsformen von Büchern, unterschiedliche Formate. Wir haben einmal das E-Book, wir haben Hörbücher und wir haben natürlich dann die Klassiker, das Softcover-Buch und das Hardcover. Hast du da irgendwelche Präferenzen, wo du sagst, wenn ich die Zeit und Muße und vielleicht auch das Geld hätte, würde ich immer alles machen? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, das wäre toll oder das ist mein absolutes Lieblingsformat für Bücher?
Also E-Book immer, auf jeden Fall, ohne Ausnahme, weil das einfach, es geht am leichtesten, es geht am schnellsten, es ist am unaufwendigsten. Taschenbuch habe ich auch eigentlich fast immer. Ausnahme ist, ich habe 1-2 Kurzgeschichten, die ich trotzdem als E-Book veröffentlicht habe, die dann halt einfach nur so 40 Buchseiten wären oder so. Da lohnt sich nicht der Aufwand für ein Taschenbuch zu machen, weil wenn das am Ende 30 Buchseiten wären, musst du es trotzdem für, keine Ahnung, 6 Euro verkaufen. Und das würde sich für mich nicht gerechtfertigt anfühlen, dass da Leute 6 Euro für bezahlen und ich am Ende 10 Cent bekomme oder so oder kaum Marge habe. Und dann sage ich so, nee, das lohnt sich nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Das heißt, das sind die einzigen Ausnahmen, bei denen ich keine Taschenbücher habe. Ansonsten immer Taschenbücher, weil es einfach genug Leute gibt, die sagen, sie kaufen nur Taschenbücher und keine E-Books. Außerdem will ich unbedingt meine Bücher auch anfassen können. Also ich will sie nicht nur sehen können, ich will sie auch in mein Regal stellen können. Ich will mich immer wieder quasi daran erinnern, was ich schon geschafft habe. Und sie liegen gerade alle auf meinem Schreibtisch und ich merke nur gerade, wie sich dieser Stapel immer weiter erhöht. Und es fühlt sich so gut an, weil man einfach merkt, guck mal, das habe ich geschaffen. Also das habe ich geschafft, daran habe ich jetzt so und so lange gearbeitet und es ist was draus geworden, so quasi. Und ich würde sehr, sehr gerne auch Hardcover machen. Die sind nochmal aufwendiger und man muss nochmal einen neuen Buchsatz machen. Deswegen ist es so, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich es definitiv machen. Mein Ziel, mein Plan ist, dass ich irgendwann tatsächlich auch Hardcover zu meinen einzelnen Büchern habe und dann tatsächlich mit Illustrationen. Ich weiß nicht warum, das hängt bei mir im Kopf, ist es irgendwie verbunden, dass in Hardcover Illustrationen gehören. Tun sie nicht, das ist mir absolut bewusst, aber das ist so. Wenn ich es als Autorin geschafft habe, dann will ich Hardcover haben und dann kommt halt irgendwie ein pro Kapitel irgendwie noch eine Illustration dazu oder so.
Das Gefühl, was du da beschrieben hast, wenn man die Bücher halt echt im Regal bei sich sieht und so eine Hardcover- oder Softcover-Variante in der Hand hat, das kann ich extremst nachvollziehen. Also es ist halt nicht so eindrucksvoll, wenn du in deinem Dateimanager auf die Platte guckst und sagst, oh, schau mal, ein 500 Kilobyte E-Book. Ne? Dann sagst du, ja, okay, ne, das fühlt sich dann nicht so schön an wie ein echtes Buch. Warum hattest du jetzt gesagt, dass du für Hardcover neuen Buchsatz brauchtest? Geht es da darum, dass man Hardcover meist in einem anderen Größenformat macht?
Ja, genau. Also das ist in den seltensten Fällen das gleiche Format wie Softcover. Nicht immer, kommt tatsächlich auf den Distributor drauf an. Aber was man definitiv braucht, ist dann nochmal ein neues Cover, weil das, also du brauchst nicht das nochmal neues Cover, sondern das Cover muss angepasst werden. Und ich hatte mal meine Coverdesignerin meines Vertrauens gefragt und die meinte, das kostet halt nochmal extra. Sind am Ende, glaube ich, um die 50 Euro, die sie nochmal berechnet, glaube ich. Könnte auch ein bisschen weniger gewesen sein. Und da war ich halt so, dass ich dachte so, Hardcover ist halt wesentlich teurer, einfach im Einkauf. Also das heißt, ich müsste es wesentlich teurer machen und müsste halt nochmal Geld fürs Cover ausgeben, müsste nochmal Buchsatz anpassen. Und das ist gerade extra Aufwand und mehr Kosten, bei denen ich sage, ich glaube nicht, dass es sich gerade rechnet. Vielleicht mache ich es irgendwann, vielleicht probiere ich es irgendwann aus. Aber bis dahin, Taschenbuch ist völlig fein für mich.
Also wer da vielleicht mal Zahlen hören möchte, Hardcover sind nicht nur deshalb so teuer, weil wir als Autoren furchtbar gierig sind, sondern wenn man jetzt mal wirklich so ein Buch um die 200 Seiten sich mal anschaut, das Papier das gleiche lässt und sogar das Format das gleiche lässt, dann kostet ein Softcover-Buch ungefähr so um die 8 Euro, was die reinen Produktionskosten angeht. Und das gleiche Buch in Hardcover-Form kostet dann so um die 13, 14 Euro, wenn man die aktuellen Preise so aus aktuellen Preise dann mal anlegt. Also das ist dann wirklich nochmal ein wesentlicher Unterschied, obwohl ja sozusagen der Innenteil ja fast identisch ist. Das ist ja auch nur das bedruckte Papier. Aber dieses ganze Hardcover auch mit dem entsprechenden Kapitelbändchen, was hinten drauf geklebt wird und dieser Falzung und dem dickeren Karton etc., das ist halt alles, was bei der Produktion wirklich ins Geld geht. Also selbst wenn man als Autor sagt, ich möchte mein Hardcover nicht so teuer anbieten, ist man da wirklich auch limitiert durch die reinen Produktionskosten an der Stelle.
Genau. Und dann sage ich, dann schiebe ich das nochmal in die Zukunft, vielleicht irgendwann und mal gucken.
Jetzt hattest du, ich weiß, du hast sozusagen neben Softcover noch eine ganz andere Darreichungsform eines Buches mal herausgebracht, und zwar eine Buchbox. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal erklären, was das eigentlich ist.
Also mit dem Verlag Ohne Ohren als mein Buch Darling in Milo Air Cargo rauskam, haben wir noch eine Buchbox gemacht. Das ist quasi, du hast wie so ein Buch, also wie so eine Box, in dem neben deinem Buch noch so ein paar andere Goodies drin sind. Also in dem Fall hatten wir jetzt ein paar Süßigkeiten, Tee, also einfach passende Dinge zum Buch, und wir hatten auch ein Lesezeichen drin, also einmal sowohl ein Lesezeichen passend mit dem Artwork vom Cover, als auch nochmal ein extra fancy Lesezeichen, also ein cooleres Lesezeichen als das. Das ist eine limitierte Auflage gewesen. Falls zur Veröffentlichung dieses Podcasts noch welche da sind, verlinken wir die. Ich denke eigentlich nicht, ich glaube nicht, dass noch welche da sein werden. Genau. Und einfach so ein bisschen noch anderes Zeug mit drin. Waren noch einfach ein paar andere Sachen noch mit drin. Einfach, die so ein bisschen das Leseerlebnis oder vielleicht Kaufserlebnis ein bisschen aufwerten. Ganz oft ist da auch sowas wie Merch mit drin, also kleine Sachen zumindest. Die Buchboxen sind zumindest oftmals nur so ein paar Euro teurer, und dementsprechend kann man jetzt keine krassen Dinge erwarten, die dabei rumkommen. Aber ja.
Also passend zu dem Buch, da geht es ja unter anderem um Luftschiffe. Es ist leider kein komplettes Luftschiff dann in der Buchbox mitgeliefert.
Ich habe es meiner Verlegerin vorgeschlagen, aber sie meint, es ist zu teuer.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Printbücher schauen, da ist es ja so, theoretisch kann ich in einer Druckerei ein Buch in jeder x-beliebigen Form herstellen. Also damit meinen wir jetzt nicht irgendwie rund oder fünfeckig, sondern da geht es wirklich um die Papierformate. Also ich kann Bücher in A4 herstellen lassen, in A5, oder ich kann sagen, das Taschenbuchformat, oder ich kann sogar Formate benutzen, die im Buchhandel eher ungewöhnlich sind. Aber man muss natürlich auch sagen, im Normalfall, weil halt auch nicht alle Druckereien alles herstellen können, gibt es gewisse Formate wie Taschenbücher. Es gibt relativ viel im Format A5, und es gibt auch so Taschenbücherformat, die aber praktisch ein bisschen breiter sind als normale Taschenbücher. Hast du bei diesen ganzen Formaten ja eine Präferenz, was dir vielleicht liegt?
Ich habe tatsächlich Beichte an der Stelle. Ich habe, als ich das erste Mal mich um ein Taschenbuch gekümmert habe, ein Taschenbuch aus meinem Regal rausgezogen, was ich cool fand, habe gemessen, wie groß das war, und bin seitdem bei diesen Maßen geblieben. Das ist diese Standardmaße. Ich müsste jetzt tatsächlich auch nachmessen, um das sagen zu können, wie groß die sind. Irgendwie
19x12, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie 19x12 oder irgendwie sowas in der Richtung. Es ist mal, bei einem Distributor sind das mal da ein Zentimeter mehr oder da einer weniger. Irgendwie sowas. Und das ist, meine ich, die typische Größe. Und das ist ganz, es liegt schön in der Hand, es sieht gut im Regal aus. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz schön. Vor allen Dingen, wenn man halt mehrere Bücher hat, dass die ein ähnliches Format haben oder ein gleiches Format. Das ist schon wichtig. Und vor allen Dingen, wenn man Reihen verlegt, da achte ich tatsächlich sehr darauf, dass es tatsächlich genau die gleiche Größe ist. Aber ansonsten.
Ja, bei Reihen kann man natürlich dann jeden neuen Teil einfach die Buchgröße erhöhen, ja, um die Leute in den Wahnsinn zu treiben.
Obwohl, wenn das gleichmäßig sich erhöht, hat das auch was.
Wenn das dann auch noch zur Reihe irgendwie passt, weil das thematisch irgendwas, ne?
Das wäre schon lustig.
Ja, diese Idee könnt ihr natürlich gerne klauen.
Nein, das will ich jetzt haben. Ich lass mir irgendwas einfallen dazu.
Ansonsten haben wir noch eine andere tolle Idee für euch. Wenn ihr ein ganz tolles Buch geschrieben habt, veröffentlicht einfach 16 Editionen davon, und zwar jede Edition mit einem anderen Ende. Und dann schaut ihr, wie eure Fans darüber diskutieren, wie das Buch eigentlich geendet hat.
Und dann sagt ihr, dass ihr 17 verschiedene Enden habt, und guckt, wartet darauf, dass sie versuchen herauszufinden, was das letzte Ende ist. Das leider funktioniert das tatsächlich in der Realität nicht. Also du kannst den Gag machen, wenn du mit einem sehr großen Verlag zusammenarbeitest, aber selbst da funktioniert es nicht, weil unterschiedliche Ausgaben und unterschiedliche Auflagen von Büchern unterschiedliche ISBNs bekommen, und dementsprechend würde man das sehen, und das heißt auch, dass die Bücher dass sie unterschiedliche Produktseiten in den Shops hätten. Das heißt, man würde da sofort sehen, dass es unterschiedliche Bücher sind. Und die meisten Distributoren, wenn ihr es im Self-Publishing machen wollt, würden nicht mitspielen, weil du nicht das gleiche Buch mehrfach veröffentlichen kannst, sondern es muss immer gewisse Abweichungen ab da sein, und nur das letzte Kapitel umschreiben reicht da leider nicht als Abweichung. Sonst wäre das so schön. Ich würde das machen, aber es funktioniert halt logistisch nicht.
Ja, also wenn da Verlage Interesse haben, die dürfen sich dann gerne bei Annalisa melden. Ja,
ich mach das.
Nochmal zurück zu den Formaten. Ich habe mir über Formate wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und bin da auch so wie du rangegangen. Ich habe mein Bücherregal hier geplündert, eine Etage davon, und habe erstmal mit dem Lineal nachgemessen. Also hier Learning by Doing, habe geguckt, was sind eigentlich Buchformate, die relativ häufig sind. Und ich habe dann für mich ein paar Unterscheidungen getroffen. Es gibt ja einmal so die Unterscheidung, dass man sagt, irgendwie Softcover ist meistens Taschenbuchformat, Hardcover kann meistens immer ein bisschen größer sein. Und da ist es bei Belletristik so, dass ich für mich sage, ich finde eigentlich das Taschenbuchformat für belletristische Werke ziemlich cool. Und ich habe auch Hardcover-Taschenbücher hier, die sind auch in diesem Taschenbuchformat und die finde ich auch ziemlich cool. Also habe für mich entschieden, ich möchte, was die Softcover- und Hardcover-Varianten angeht, keine unterschiedlichen Größen haben, sondern ist für mich beides ein Taschenbuchformat. Wiederum, ich schreibe ja auch so Fach- und Sachbücher. Und da habe ich für mich gesagt, da brauche ich ein anderes Format. Nicht, weil ich mich irgendwie abheben möchte dann von meinen belletristischen Werken, sondern weil sich da für diese Bücher halt ein anderes Format anbietet. Und da finde ich das A5-Format relativ schön, weil es noch sehr kompakt ist, aber durchaus, ja, zum Beispiel in meinem Fachbuch über Servergeschichten, also Self-Hosting, da werden halt mal längere Befehle abgedruckt und da ist es natürlich praktisch, wenn das Buch ein bisschen in die Breite gehen darf. Und da finde ich das A5-Format sehr, sehr toll. Und was ich noch nicht genau weiß, aber das wird wahrscheinlich auch ein anderes Format sein, vielleicht A5, vielleicht ein ganz anderes, aber ich denke eher in Richtung A5. Es sind so Kinderbücher, also ich habe ein Kinderbuch, das ist relativ weit, das will ich auch irgendwann mal veröffentlichen, wer weiß, vielleicht zum Zeitpunkt der Aufnahme schon da. Und da bin ich halt auch im Überlegen, für Kinder ist natürlich ein größeres Format, also A5 oder vielleicht noch mehr, wenn es dann auch noch um Illustrationen im Buch selbst geht, natürlich wesentlich, wesentlich interessanter, und ein Taschenbuch für Kinder ist dann halt ja eher unpraktisch, auch selbst wenn man es als Elternteil halt nur vorliest, ne? Aber das ist halt irgendwie vom Format her dann so ein bisschen schräg. Ich denke, aktueller Arbeitsstand und Arbeitswunsch ist es dann, das würde wahrscheinlich bei mir auch in die A5-Richtung gehen, weil ich halt nicht so viel Kuddelmuddel haben möchte, dass ich dann in x unterschiedlichen Formaten vielleicht veröffentliche. Wenn natürlich ein Verlag kommt und sagt, wir möchten jetzt mit dir ein Buch in A2 machen, würde ich vielleicht auch sagen, okay, machen wir. Das ist obskur genug, das gefällt mir dann meinetwegen. Aber das sind dann so die Formate, wo ich sage, ja, schön.
Also nochmal zur Einordnung. A5 ist ein kleines bisschen größer als die normalen Taschenbücher. Also 3-4 Zentimeter maximal in die beiden Richtungen. Und ich glaube, Kinderbücher sind tatsächlich A4 oder in der irgendwo zwischen A5 und A4, so irgendwie da auf der Hälfte, würde ich behaupten. Vor allen Dingen, wenn es um Illustrationen geht und je nachdem, wie alt das Kind auch ist.
Würde ich vom Gefühl her auch sagen, die sind immer relativ groß. Ich habe, glaube ich, hier sogar, ich sage mal, nicht ganz Kinderbücher, sind schon fast jugendliche Bücher mit so Geschichten. Und die sind dann sogar im A3-Format. Also die kannst du richtig groß aufklappen. Das ist dann mehr so zum Gucken als zum Lesen fast schon. Also doch mehr für jüngere Kinder, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja geredet über die ganzen Formate und Softcover und Hardcover. Und jetzt hattest du schon mal was von Buchsatz und Covern gesagt. Und da wollen wir nochmal ganz kurz in diese Themen hineinschauen. Also wir haben ja beim Buch erstmal ein Cover vorne. Das heißt, das ist das, was wir beim E-Book sehen. Das ist das, was wir natürlich auch bei den Print-Editionen sehen. Bei den Print-Editionen haben wir dazu noch an der Seite den Buchrücken, wo halt der Titel steht, der Autor. Hinten haben wir dann noch die Rückseite, wo dann halt nochmal steht, worum geht's in dem Buch, vielleicht noch ein Barcode drauf ist. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, ja gut, beim Verlag kein Ding. Da kümmert sich der Verlag drum. Wie sieht das eigentlich beim Self-Publishing aus? Da machst du dir auch immer relativ viele Gedanken so bei Covern. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten, wie man sozusagen zu einem Cover kommt. Da kannst du ja vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Sehr gerne. Also ich habe meine ersten Bücher, die ich veröffentlicht habe, habe ich komplett auf Premades zurückgegriffen. Das heißt, es gibt ja freischaffende KünstlerInnen, also primär CoverdesignerInnen, die einfach zum Beispiel, wenn sie gerade keinen Auftrag haben und sagen, ich habe eine Idee, dann was zusammenbasteln, was halt schön aussieht. Oder ein Auftragscover kam nicht zustande, war der Entwurf war doch nicht so, wie die Kundin das wollte, und das heißt, es wurde nicht abgekauft. Und dann hat dieser Designerin dieses Cover übrig, und es wäre jetzt natürlich schade, das einfach in die Schublade verschwinden zu lassen, deswegen bieten die meisten das dann als als Premades an, also schon vollgefertigte Cover, die dann auch ein bisschen preiswerter sind. Und ich mag es sehr, sehr gerne bei Cover-DesignerInnen, die ich sehr gerne mag, einfach mal auf der Seite ein bisschen zu scrollen, mir die Cover anzugucken und sich zu überlegen, wie könnte mein Buch aussehen, wenn es dieses Cover tragen würde. Und so bin ich tatsächlich sowohl bei Lockdown Love, Inventing Cinder und auch meinem Weihnachtsroman auf diese Cover gekommen. Ja, das Weihnachtsbuch war auch ursprünglich ein Premade und habe darüber echt tolle Cover-DesignerInnen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Und ich habe so eins, zwei, bei denen ich sage, wenn ich ein Cover brauche und ich weiß, was ich will, dann schreibe ich denen quasi, hey, ich möchte gerne das und das, machst du mir das? Und dann kommt natürlich immer ein Yo. Also die wenigsten, mit denen man sich auch gut versteht, würden dann Nein sagen, vor allen Dingen, wenn sie wissen, ich bezahle ja auch meine Rechnung, ich bezahle sie vor allen Dingen pünktlich. Mit vielen kann man tatsächlich auch beim Cover sowohl Cover, Buchsatz als auch jegliche andere Dienstleistung kann man meistens absprechen, dass man auch in Raten bezahlt. Das ist da gar kein Ding. Und ich gucke auch immer noch sehr, sehr gerne bei Premades und ob ich da irgendwas finde, was ich cool finde, weil es einfach auch Inspiration schaffen kann für Buchprojekte. Und da bin ich sehr dahinter. Und beim Cover ist es tatsächlich sehr wichtig, dass das Buch auch gut in klein aussieht, also das E-Book-Cover muss gut in klein und in schwarz-weiß aussehen und das ist die ganz große Schwierigkeit, sowohl das als auch es muss zu deinem Genre passen, also muss zu deiner Zielgruppe passen und deswegen würde ich immer raten, geht zu professionellen Cover-DesignerInnen, die machen die Marktforschung für euch, wenn ihr sagt, hey, ich habe hier ein Buch, das ist, keine Ahnung, Liebesroman mit Zielgruppe New Adult, ein bisschen Coming of Age, so und so, das und das Setting da, und ich möchte gerne das und das dabei haben, dann können die in meisten Fällen, wenn es gute Cover-DesignerInnen sind, haben die Marktforschung beziehungsweise betreiben sie die Marktforschung, wie sieht ein Cover aus in diesem Bereich, wie muss es aufgebaut sein, was geht, was läuft gar nicht und dann designt die dir etwas in diese Richtung, was gerade zum Markt passt und was natürlich, wie gesagt, auch gut in klein und auch in schwarz-weiß aussieht, weil wenn du das dann auf dem Kindle zum Beispiel hast, hast du es nur in schwarz-weiß. Die wenigsten Kindle sind in Farbe.
Ich glaube, gar kein Kindle aktuell, ne? Das sind, glaube ich, ein paar andere E-Reader, die das können.
Du kannst ja auch dir die Kindle-App runterladen auf dein Handy und dann hast du es ja in Farbe.
Stimmt, das ist in bunt und farbig, ja.
Genau, deswegen, also und die machen das auch, dass man dann einfach eine Printerweiterung kaufen kann. Und dann gibst du denen die Maße und dann passen die das an. Und ich mache das sehr gerne, weil ich dann einfach sagen kann, das stelle ich mir vor, den Umfang hat mein Buch. Und dann kann ich diese Aufgabe abgeben, weiß, es ist professionell, es ist gut, es ist eine Sache, über die ich mir keine Gedanken machen muss. Und ich bin nicht an dem Punkt, an dem ich gute Cover designen könnte.
Ich glaube, das ist wieder so, dass das Thema, ich kann der beste Autor auf der Welt sein, aber niemand kann halt wirklich der Universalgelehrte sein, der dann
genau
Covers designen kann, der sich um den Buchsatz kümmern kann und andere Sachen. Und da ist es natürlich, wie du schon gerade die Vorteile ja auch angesprochen hast, ne, die Recherche und dass das auch zum Genre passt. Es sei denn, es soll natürlich nicht dazu passen, weil aus Gründen, aber auch dann kannst du das natürlich deiner Cover-Designerin deines Vertrauens hier entsprechend sagen. Ein Punkt, den man vielleicht nochmal hervorheben sollte, diese Premade-Cover, also außer, dass sie fürchterlich gefährlich sind, weil man ständig neue Ideen zu tollen Büchern hat, sind natürlich dann auch günstiger, als wenn ich sozusagen ein Cover nur für mich machen lasse.
Ja, definitiv. Weil es sind ja schon, es ist ja quasi schon fertig. Und wenn ich Cover-Designerin schreibe, dass ich das und das und das will, dann bezahlt man tatsächlich den Aufwand, also den Stundenlohn und die Rechte an den Bildern. Also die Bilder werden dann nochmal eingekauft und dann kaufst du die Rechte von den Leuten ab. Und das heißt, es kann halt auch sein, wenn ihr sagt, ach, ist egal, ich will das perfekte Cover haben, dann kann das sehr teuer werden, weil es dann sehr, sehr schnell dazu kommen kann, dass vor allen Dingen im Fantasy-Bereich da in das Cover 50 Bilder reinfließen, weil der Stern dort kommt noch aus dem Bild und der Umhang, der passt jetzt bei dem Bild besser und hier die Hand ist aber in dem Bild besser und der Schatten fällt in diesem ganz anderen Bild besser und so kann sich das halt summieren. Und bei Premades hast du schon, es ist fertig, es gibt meistens kleine Änderungen, aber das ist dann sowas wie, ich hätte das gerne ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ich hätte das gerne so und so, also keine großen Änderungen. Und
du hättest deinen Titel gerne drin?
Genau, den Titel, das ist ja logisch, Titel, AutorInnen-Namen, das ist eher logischerweise inkludiert, aber alles, was größer ist, das geht dann wieder, ist dann wieder, kostet dann mehr. Aber du weißt halt, das ist das Cover und wenn ich so und so viel Geld bezahle, das steht auch immer auf den Webseiten, gehört es mir.
Genau, das ist vielleicht auch noch eine interessante Sache. Also wer jetzt denkt, man hatte ein Premade-Cover und jetzt kommen 10 Autoren und kaufen das gleiche Cover. So ist es ja in den meisten Fällen nicht, sondern ich sage, ich möchte dieses Premade-Cover haben und dann nimmt praktisch der Cover-Ersteller, die Cover-Erstellerin das natürlich dann entsprechend runter, weil dann ist es dann danach sozusagen dein exklusives Cover an der Stelle.
Genau.
Und neben dem Cover gibt es ja dann noch eine andere wichtige Sache, nämlich den Buchsatz. Also wenn man sich mal Bücher anschaut und zwar wirklich mal ein bisschen genauer hinguckt, wo sind die Seitenzahlen, man wird merken, dass Bücher im Blocksatz sind. Das heißt, auf der rechten bzw. linken Seite ist das immer eine relativ gerade Linie. Man wird auch sehen, dass der Buchspiegel, also untenrum, endet jede Seite immer ungefähr auf der gleichen Höhe. Und das sind halt alles so Sachen, die sich im Laufe der Geschichte des Buchdrucks halt entwickelt haben. Und immer mit dem gleichen Ziel, halt ein Buch möglichst gut lesbar zu machen, dass ich halt von Seite zu Seite komme. Und auch hier gilt natürlich, natürlich kann ich das alles selber machen, aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das heißt, irgendwo, wenn man halt weiß, man kann es nicht, dann kann man das natürlich auch hier wieder entsprechend an die Fachleute abgeben und dort machen lassen und hat meistens dann auch ein Ergebnis, was halt ja die eigenen Künste wahrscheinlich um Weiten übertrumpft an der Stelle.
Ja, definitiv. Also bei den ersten Büchern habe ich es tatsächlich selber gemacht und war auch so der Meinung, ja, ist halt nicht komplett scheiße, aber halt spätestens ab dem Punkt, ab dem ich halt meinte, mein Ziel ist es tatsächlich, Autorin zu sein und vom Schreiben leben zu können, war ich halt der Meinung, nicht ganz scheiße, ist jetzt nicht das Produkt, was ich machen will. Und da war ich dann einfach an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich krieg's nicht so gut hin, wie es andere hinbekommen, also gebe ich diese Aufgabe jetzt ab. Hab halt eine Sache mehr, über die ich mir keine Gedanken machen muss, sondern gebe halt einfach an Tag X alles in den Buchsatz und dann ist es fertig und dann bekomme ich eine Datei zurück und weiß halt, da stimmt alles, da funktioniert alles, das ist alles gar kein Problem und hab halt ich muss mir keine Gedanken darüber machen, weil ich bekomme eine fertige Coverdatei, ich bekomme eine fertige Buchsatzdatei und das heißt, ab dem Punkt in dem Veröffentlichungsprozess bin ich einfach an dem Punkt, an dem ich sage, es ist alles fertig und jetzt muss ich mich nur noch um die Metadaten kümmern.
So, dann haben wir sozusagen unser Cover, wir haben unseren Buchsatz, wir haben natürlich unseren Inhalt und gehen dann natürlich an die ganze Geschichte, dass wir dann bei unserem Dienstleister entweder auf den Veröffentlichen-Button drücken oder unser Verlag sagt, erscheint nächste Woche dann und dann oder nächsten Monat. Und nach der Veröffentlichung ist natürlich dann die Frage, okay, das Buch ist auf dem Markt und dann geht's halt so in Richtung Nachspiel. Und da ist der erste Punkt natürlich, und da gehen wir ja wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen mehr auf die Self-Publishing-Schiene. Wie sieht's denn mit der Werbung aus? Weil ich kann das schönste Buch aller Zeiten geschrieben haben und das hatte Annalisa ja vorhin schon ziemlich toll dargestellt, dass sie halt gesagt hat, ich muss mir natürlich erstmal um jeden Leser kämpfen und muss natürlich auch entsprechend Werbung machen. Und da meine erste Frage, du hast ein Buch veröffentlicht. Wie gehst du dann mit der Werbung um? Und ich glaube, bei dir ist es dann teilweise sogar so, dass du, wenn wir in Richtung Vorbestellungen gucken, sogar schon Werbung ja für ein Buch machst, was dann erst später erscheint.
Ja, genau. Also vielleicht erzähle ich einfach mal von meinen ersten Veröffentlichungen. Ich habe Instagram und Twitter schon von ziemlich Anfang an benutzt. Also ab dem Punkt, ab dem ich meinte, ich würde gerne irgendwann veröffentlichen, habe ich mir halt Instagram gemacht, ich habe Twitter gemacht, Facebook. Und dann habe ich angefangen zu posten. Schon gar nicht mehr gar nicht mit der Intention, ich will irgendwann Bücher verkaufen, sondern ich würde gerne einfach erstmal Leute finden, die potenziell in meine Leserschaft passen. Und das mache ich tatsächlich immer noch so. Aber ich habe halt am Anfang ganz viel so mich mit Buchbloggern und anderen Lesenden verbunden, die irgendwie so ein bisschen in mein Genre passen, die irgendwie so ein bisschen in meinen ganzen Stil passen, mit Autorinnen, mit denen ich mich vernetzen kann und so weiter. Und habe da angefangen, weil das ist erstmal kostenlos. Das ist Instagram, Twitter kann man kostenlos machen. Das ist halt am Ende die eigene Zeit, die man investieren muss. Und habe da auch würde sagen, mehr oder weniger erfolgreich das gemacht. Und dann kam halt das erste Buch und es lief natürlich alles ganz anders. Man denkt sich so in seiner naiven Vorstellung, gut, ich habe jetzt, keine Ahnung, 1000 Follower, ich mache jetzt meinen Post, so, mein Buch ist draußen, guck doch mal rein. Und die naive Vorstellung ist natürlich, alle deine 1000 Follower sehen das und kaufen dein Buch. So ist es natürlich nicht. Ich glaube, ich habe von den 1000 Leuten, die mir damals gefolgt haben, habe ich 3-4 Leute tatsächlich zum Kauf überzeugen können. Aber ich habe mich langsam von dem Gedanken gelöst. Und also, dass die Leute, die mir folgen, quasi die Leute sind, die meine Bücher kaufen. Aber es sind, glaube ich, Leute, die potenziell an meinen Büchern interessiert sind. Und das ist eine gute Sache, das ist eine sinnvolle Sache und für alles Weitere muss man halt Werbung schalten. Und ich denke, das ist so die richtige Art und Weise, weil ich mache sehr, sehr gerne, ich spreche sehr gerne über meine Bücher, das mache ich auch sehr viel auf Social Media, aber nicht alles ist im Social Media auf meine Bücher ausgerichtet. Aber vor allen Dingen, wenn es halt auf Veröffentlichungen zugeht, gibt es da einen Cover-Reveal und es gibt einen Klappentext-Reveal und es gibt Personenvorstellungen und dann zeile ich ganz viele Zitate einfach, weil ich ja auch gehypt bin und Leute dann auch gehypt sind auf meine Bücher und das dann teilen und dann habe ich wieder die höhere Reichweite. Aber ich würde jetzt behaupten, dass tatsächlich 90% meiner Verkäufe, die ich generiere, am Ende tatsächlich über bezahlte Werbung ist. Also auf Instagram, auf Facebook, auf Amazon, wenn ich sie schalten würde. Ich gehe davon aus, dass am Tag der Veröffentlichung von diesem Podcast ich das tun werde. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Bis jetzt habe ich mich da noch nicht dran getraut. Aber wie gesagt, es gibt ja auch sowas wie Newsletter-Marketing und so weiter. Also die meisten Verkäufe, die ich am Ende jetzt generiere, sind bezahlt.
Und wenn man dann nochmal jetzt so schaut, die ganzen Social-Media-Geschichten wie Instagram, Twitter und Co., das sind ja, ich sag mal, noch relativ gewöhnliche Kanäle. Und für Bücher, wenn man die Buchblogger, der hat es ja schon erwähnt, die sind natürlich auch dann, die speziell halt über das Thema Bücher bloggen und da auch Bücher vorstellen und rezensieren. Und dann gibt es ja auch so Community-Seiten beziehungsweise größere Plattformen, die wirklich sehr, sehr speziell sich mit dem Thema Bücher befassen. Also im deutschen Raum wahrscheinlich zu nennen Lovely Books. Und da hast du ja zum Beispiel auch Aktionen gemacht. Warum hast du das gemacht und was bringen diese Aktionen und was sind das eigentlich für Aktionen, die man da sozusagen machen kann?
Ich mache sehr, sehr gerne Leserunden auf Lovely Books. Lovely Books ist einfach, ich weiß nicht, so eine Seite wie Goodreads. Da sind einmal alle Bücher quasi verfügbar. Also man kann sie dort nicht lesen, aber man kann dort zum Beispiel in die Bücher in Listen einteilen oder du kannst sie auf deinem Profil in ein virtuelles Regal stellen und zeigen, guck mal, das lese ich gerade und dann rezensierst du das und sagst so, ja, das fand ich gut oder nicht. Also es ist zum einen für einen selber, also als Lesende für einen selber, dass man so ein bisschen trackt, so das habe ich dieses Jahr gelesen und das fand ich gut und das nicht und das würde ich gerne noch lesen. Es ist aber auch natürlich ein Tool für AutorInnen, weil, wie gesagt, man kann Rezensionen verfassen, man kann auf Lovely Books können Leserunden erstellt werden und das läuft halt so, dass du sagst, hey, ich habe hier keine Ahnung, ich habe hier ein Buch rausgebracht, also da ist es unabhängig davon, ob das jetzt schon seit Jahren draußen ist oder ob es gerade rausgekommen ist. Ich habe hier ein Buch und ich würde gerne eine Leserunde machen und dann sagst du, ich bin bereit, keine Ahnung, 15 Bücher bereitzustellen und dann kannst du dir auch aussuchen, Taschenbuch oder E-Book. Das Ding ist nur, du als Person, die diese Leserunde ausrichtet, musst das auch, dieses Buch bereitstellen. Also du musst es den Leuten schicken. Und deswegen mache ich es meistens mit E-Books, meistens so um die 15 Stück. Und dann ist quasi über einen festgelegten Zeitraum liest man dann mit den Leuten, die das Buch gewonnen haben, dieses Buch. Also ich lese es tatsächlich in der Zeit nicht nochmal, weil ich habe das im Veröffentlichungsprozess, also in den Monaten davor schon 15.000 Mal gelesen. Ich muss es in dem Moment nicht nochmal lesen, aber ich weiß ja sehr genau, was da drin steht. Und dann ist das Ziel tatsächlich, dass man sich relativ detailliert, also teilweise sehr detailliert austauscht, weil ich mache dann das meistens so, dass ich Leseabschnitte mache und dann sage ich, hey, wir haben anberaumt, wir wollen jetzt das Buch in 3 Wochen lesen, also mache ich jetzt 3 Leseabschnitte für Woche 1, Woche 2, Woche 3 und gucke, dass die ungefähr gleich groß sind und dann spricht man nach Woche 1, wir haben jetzt das erste Drittel gelesen und was fandet ihr besonders gut? Was hat euch bewegt? und was sind eure Gedanken dazu? Die Leute, die schneller sind, können es natürlich früher schon beantworten. Die Leute, die langsamer sind, brauchen halt länger. Und am Ende dieser Leserunde stehen halt die Rezensionen. Im besten Fall auf Amazon, weil wie gesagt, ich verkaufe eigentlich alle meine Bücher über Amazon. Und vor allen Dingen in den ersten Wochen nach Veröffentlichung ist das die einfachste Art und Weise, um schnell und zuverlässig an Rezensionen zu kommen. Man muss aber bedenken, dass die Leute, die sich dort bewerben für Leserunden, das sind Leute, die lesen. Sie lesen auch viel, teilweise lesen sie auch sehr schnell und teilweise lesen sie sehr kritisch. Das heißt, wenn ihnen ein Buch nicht gefällt, dann kriegt man halt auch keine 4 oder 5 Sterne, sondern du kannst halt mal auch sein, dass du nur 2 oder 3 bekommst. Und damit muss man halt rechnen. Im besten Fall hat man dann natürlich eine gute Wertung. Jetzt kann sich ja jeder selber überlegen, was eine gute Wertung für einen ist. Aber es ist natürlich, man muss damit rechnen, es kann passieren, dass du auch einfach mal weniger Sternchen bekommst, als du dir wünschst.
Was bei der Werbung, glaube ich, auch wichtig ist, also erstmal dieser Punkt, man sollte natürlich für sein Produkt werben, man sollte sich jetzt nicht schämen, oh, ich habe ein Buch gemacht und man verkauft das ja auch und das ist ja, also so dieses, ne, man darf da, denke ich, auch ruhig wirklich stolz drauf sein, ich habe ein Buch gemacht, man darf das auch nach draußen tragen, weil die Leute, die einem folgen und die vielleicht die eigenen Webseiten und was weiß ich nicht lesen, das sind ja durchaus Leute, die sich dafür entsprechend interessieren. Und ich glaube, was ich so zumindest empfunden habe, so Mund-zu-Mund-Propaganda, so vielleicht auch im engeren eigenen sozialen Umfeld sind immer ganz interessant, weil man da doch relativ viele Verkäufe dann macht, weil Leute sich halt dafür interessieren. Da sozusagen auch nochmal eine ganz andere Beziehung zu dem entsprechenden Autor bzw. Autorin da ist. Was ich so werbetechnisch bei mir mache, so Twitter ist jetzt bei mir dann außen vor, da bin ich nämlich vor einer Weile dann runtergegangen, weil es mir dann einfach zu doof war, was aus der Plattform leider passiert. Ja, und grundsätzlich so Social Media, so Instagram und so, habe ich an der Stelle einfach nicht, was auch nicht so kritisch ist, weil zumindestens bisher hatte ich dann halt nur Fachbücher veröffentlicht. Wenn es dann halt so in Richtung Belletristik geht, da sind natürlich solche Plattformen vielleicht ein bisschen interessanter, aber da hattest du ja auch schon angedeutet, wenn ich da x Follower habe, heißt das nicht unbedingt, dass das dann entsprechend auch eine Reichweite ist, die da irgendwie sinnvoll in Verkäufe umgemünzt wird. Was ich halt immer total gerne mache, ist dann auf meiner Webseite entsprechend nochmal einen Artikel zu schreiben, über Buch ist jetzt rausgekommen, wo ich dann nochmal so ein bisschen was drüber erzähle. Was halt bei den Fachbüchern relativ gut funktioniert, weil ich halt auf meiner Webseite immer sehr viel über technische Themen schreibe und da dann natürlich so ein Werbeartikel für ein entsprechendes Fachbuch von mir dann natürlich dann auch gut passt. Aber alles in allem fand ich vor allem, was du über Lovely Books erzählt hast, sehr, sehr interessant, was dann so in Richtung belletristische Werke geht. Natürlich mit der Gefahr, wie du sagtest, kritisches Lesen, und dann kann es natürlich auch sein, dass man da vielleicht Bewertungen bekommt, die man eigentlich an der Stelle lieber so nicht hätte. Aber das Risiko hat man halt grundsätzlich natürlich immer, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe mit einem Buch, dann kann das natürlich nicht jedem gefallen und dann habe ich vielleicht auch mal negative Bewertungen. Ich glaube, da ist es dann auch ganz wichtig, dass man sich vielleicht von diesen Bewertungen nicht wirklich runterziehen lässt, sondern halt berechtigte Kritik natürlich entgegnet, aber wenn es dann so Richtung Schmähkritik gibt, halt sagt, ja, sollte mich nicht tangieren und ich konzentriere mich lieber auf die positiven Bewertungen an der Stelle.
Ja, die meisten sind auch extrem lieb und freundlich und freuen sich ja auch, weil du den kostenlosen Buch zur Verfügung stellst und du kannst ja immer ein bisschen Blick darauf haben, du siehst dir Profile und was die so lesen und wie viele Sterne die so vergeben. Also wenn dann irgendwie jemand da ist, der die letzten 10 Bücher nur mit 2 Sternen jeweils bewertet hat, dann sage ich auch so, okay, ich glaube nicht, dass das wirklich ein fairer Leser ist. Aber wenn das halt jemand ist, der, bei dem man sieht, die Person schreibt auch gerne ausführliche Sachen und gibt sehr unterschiedliche Sterne und passt in das Genre rein, also in meine Zielgruppe rein, dann ist das eine Sache, dass ich sage, das sind ja am Ende die Leute, die ich erreichen will. Und wenn ich die Leute, die ich erreichen will, erreiche und die geben mir in meinem Buch keine gute Bewertung, dann ist es vielleicht auch einfach kein gutes Buch. Das muss man sich dann auch überlegen. Aber wir sind ja an dem Punkt, wenn wir veröffentlicht haben, dann haben wir sehr viel Zeit in dieses Buch investiert. Das heißt, wir haben geplottet, wir haben geschrieben, wir haben überarbeitet, wir hatten Testlesenden, wir hatten LektorInnen und es sind sehr, sehr viele Leute in diesem Prozess, die, wenn es wirklich ein schlechtes Buch wäre, die das früher oder später gesagt hätten. Also Testlesende sagen ja nicht, ja, ist ein gutes Buch und damit fertig, sondern die sagen dir ja auch, die und die Stelle fand ich nicht gut. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, dann gehe ich halt nochmal in diese Stelle rein und gucke, wie ich das mache. Oder wenn halt dein Lektor oder deine Lektorin sagt, nee, das ist halt, das braucht noch Arbeit, dann ist es halt an dem Punkt, dass du sagst, ja, du hast die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will das aber genauso haben und ich will es genauso veröffentlichen. Aber dann sollte man sich nicht wundern, wenn es dann vielleicht ein paar schlechtere Bewertungen gibt. Und ansonsten hat man ja, wie gesagt, wenn es durchs Lektorat geht und im Lektorat alles fein läuft und da keine krasse negative Kritik kommt, dann ist es eigentlich ein solides Buch und dann muss man auch keine Angst haben, dass man schlechte Bewertungen bekommt, weil die bekommt man so oder so. Wenn das Buch lang genug draußen ist und wenn es genug Leute lesen, dann kommen so oder so schlechte Bewertungen, also keine Angst davor.
Und dann wahrscheinlich auch so wegen Themen, dass einem der Name der Hauptfigur einfach nicht gefällt und man deshalb das gesamte Buch einfach nur doof findet.
Genau, und dann kriegt man auch mal eine 1-Sterne-Bewertung, weil das E-Book zwar cool ist, aber das Kindle an dem Tag nicht funktioniert hat, weil der Strom weg war. Und dann sitzt du da und denkst dir so, darauf ist doch nicht meine Schuld, wenn du dein Kindle nicht geladen hast. Ja.
Ja, Regel Nummer 1, der Autor ist an allem schuld.
Genau, hat er auch schon Rezensionen, also zumindest die ich im Internet gelesen habe, da hat das Taschenbuch nur 2 Sterne bekommen, weil der Postbote geklingelt hat, als die Person noch geschlafen hat. So.
Das verstehe ich voll. Also da sind ja 2 Sterne praktisch noch grandios. Also es hätte viel schlimmer kommen können. Eine weitere wichtige Art, Werbung zu machen, sind ja Lesungen. Und da ist es ja ganz interessant, wenn wir dann Leute haben oder mal so den jemand auf der Straße fragen würden, was denken Sie, wird ein Autor für Lesungen bezahlt? Wäre wahrscheinlich die Antwort, nein, der kann doch da sein Buch vorstellen, ne? Und dann ist es halt ganz interessant, dass Lesungen bei vielen Autoren eine der Haupteinnahmequellen sind, weil halt die Lesung entsprechend bezahlt wird. Der entsprechende Veranstalter hat ja was von der Lesung, der Autor natürlich auch, weil er sein Buch vorstellt. Und ich persönlich Lesungen halt erstmal als Zuschauer ziemlich toll immer finde und es bei mir bisher dann noch nicht dazu gekommen ist, Lesungen zu veranstalten, weil ich halt bisher nur Fachbücher verlegt habe. Und Fachbücher bei Lesungen, kann man sich vorstellen, ist jetzt nicht so das mitreißende Thema, wenn man dann anfängt, irgendwelchen vielleicht für Außenstehende kryptischen Kram dann vorzulesen. Aber ich freue mich sehr bei den belletristischen Werken darauf, entsprechende Lesungen zu veranstalten und da auch mein Buch vorzustellen. Wie ist so dein Verhältnis zu Lesungen?
Also zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich tatsächlich noch keine Lesung gemacht. Ich habe schon mehrere Anfragen bekommen, die ich teilweise abgelehnt habe, weil ich mich nicht mit den Leuten identifiziert habe, die an diesem Ort halt, also den Veranstalter, nicht mit dem quasi in Verbindung gebracht werden wollte. Da hatte ich mal eine Anfrage von einem Typ, der durch die ganze Corona-Sache ein bisschen in eine Umgebung abgerutscht ist, die man liebevoll als Querdenker bezeichnen würde. Und da meinte ich so, nee, nein, danke, will ich nicht. Dafür stehe ich nicht. Hab aber auch 1-2 Dinge in Planung. Das heißt, wenn es veröffentlicht wird, diese Podcast-Folge, habe ich schon Lesungen gehalten, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe ja meinen Twitch und da lese ich hin und wieder mal aus meinen Büchern vor, stelle meine Bücher vor und so weiter. Und das zählt nicht ganz als Lesung, aber das ist das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und Leute, lasst euch immer für eure Lesungen bezahlen. Das ist eine Dienstleistung, die ihr anbietet. Ja, ihr könnt davon profitieren, weil ihr eure Bücher verkauft. Aber wenn ihr euch überlegt, ihr verdient vielleicht pro Buch 2 Euro, wie viele Bücher ihr verkaufen müsst, damit ihr, keine Ahnung, damit es sich quasi lohnt, diese Dienstleistung von 1, 2, 3 Stunden, die ihr da verbringt, wieder reinbekommt. Und das Buch ist auch eine Dienstleistung, die ihr bereitstellt.
Und so dein Gefühl, wenn du praktisch da sitzt und dein Buch wirklich liest und vorstellst, ist das ein Gefühl, ich sag mal, das ist ja dann doch eine Art im Rampenlicht stehen irgendwie, ne? Ist das ein Gefühl, wo du für dich sagst, das wirst du wahrscheinlich dann sehr genießen können?
Ah, ich weiß es nicht. Ich bin ein Mensch, ich hasse Vorträge machen. Ich habe mich immer, wenn ich konnte, in der Schulzeit und in der Unizeit um Vorträge gedrückt. Aber ich denke so, dass ich mir überlege, vielleicht könnte es auch ziemlich cool sein, weil du einfach mitbekommst, dass Leute tatsächlich interessiert an dir und an deinen Büchern sind. Normalerweise ist es ja, ich sehe zum Beispiel, dass meine Verkaufszahlen hochgehen oder sowas, aber dass wirklich Leute wirklich interessiert sind an dem, was ich geschrieben habe, das kriegt man sonst weniger mit. Ich glaube, ich wäre super aufgeregt, wäre super nervös. Ich bin, glaube ich, dann so ein Mensch, der wie so ein Reh in einem Scheinwerferlicht steht. Aber ich glaube, ich könnte da auch sehr, sehr viel Spaß dran haben. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe und hoffe, dass es bald so sein wird.
Und also was das Lesen angeht, da vielleicht nochmal so eine Kategorie, die so ein bisschen dazugehört. Ich hatte es jetzt zum Beispiel so bei meinem Self-Hosting-Fachbuch, dass ich da auch eher signierte Hardcover-Exemplare verkauft habe. Die Leute halt, wo ich mir sagte, fand ich irgendwie cool, also eine Widmung hineinzuschreiben in so ein Buch für jemanden, der das dann möchte. Hattest du sowas schon mal?
Ja, also ich unterschreibe tatsächlich, ich signiere meine Bücher regelmäßig. Und das ist tatsächlich jedes Mal wieder ein ziemlich cooles Gefühl. Einfach, weil man sich so denkt, ja, Menschen wollen tatsächlich das Buch signiert haben, weil sie, weiß ich nicht, aus welchem Grund auch immer, aber es fühlt sich ziemlich cool an, weil man dann so das Gefühl hat, ich habe das nicht nur geschrieben und jetzt bin ich halt Name, der auf dem Cover steht, sondern ich bin auch eine Person, an denen Menschen Interesse haben.
Ja, das ist dann der Moment, in dem wir sozusagen aufs Schreiben hinarbeiten, dass das Menschen sich für unsere Geschichten und Werke interessieren und vielleicht auch Interesse an uns dann zeigen, wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist definitiv ein sehr, sehr cooles Gefühl. Und dann, wie gesagt, das Buch in der Hand zu haben, zu sehen, ich habe das signiert und dann es halt am besten noch an die Person weiterzugeben, die es beauftragt hat quasi, fühlt sich schon ziemlich gut an. Das ist so ein bisschen Ego-Kitzeln. Nee, Ego-Streicheln heißt das. Egal.
Und dann sozusagen noch eine letzte Frage, die so ein bisschen ja in Richtung Meta geht. Die Frage halt, warum schreiben wir eigentlich? Was ist unsere Motivation? Was erwarten wir eigentlich davon? Weil das ist ja nun nicht so, dass wir sagen, was mache ich aus meinem Leben? Ach, ich schreibe jetzt einfach, weil ich darüber Geld verdienen möchte, sondern ich glaube, dass bei einem wirklich Großteil der Autoren, Autorinnen es wirklich so ist, dass sie das halt tun, weil es ihnen eine Herzensangelegenheit ist. Und daher erstmal die Frage an dich, warum schreibst du? Was erwartest du davon? Was ist eigentlich deine Motivation dahinter?
Ich würde jetzt mal ganz platt sagen, ich schreibe, weil ich nicht anders kann. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Kopf tausende Storys sind, die irgendwie da drin existieren und raus wollen. Und dieser Prozess, wie diese Geschichte entsteht, ist eine Sache, die mich unfassbar beeindruckt und glücklich macht. Und die Geschichten wollen einfach raus. Und es ist dann halt so, dass ich teilweise mich nicht auf andere Dinge konzentrieren kann, bis halt diese Geschichte geschrieben ist. Und dass es einfach in meinem Kopf rumgeistert. Und das ist so dieser Punkt. Und weil ich sehr, sehr gerne mit Menschen meine Gedanken teile, veröffentliche ich auch. Und habe halt da in diesem ganzen Prozess sehr, sehr viel Freude an jedem einzelnen Punkt, auch wenn manche halt echt ätzend sind, zum Beispiel der ganze Steuerkram, ist es halt im Großen und Ganzen eine Sache, die mich sehr, sehr erfüllt und die ich nicht aus meinem Leben wegdenken kann. Und deswegen ist es halt quasi für mich keine Option, nicht zu schreiben. Und du?
Also bei mir ist es so, ich weiß gar nicht, wie die Motivation, weil ich mit dem Schreiben angefangen habe, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß, ich hatte eine ganze Zeit lang neben der eigentlichen Motivation noch so diesen Gedanken, wenn man schreibt, dann hinterlässt man etwas für die Nachwelt und gerät halt nicht in Vergessenheit. Von dem Gedanken bin ich etwas weg, weil wenn man wahrscheinlich ehrlich zu sich selbst, es ist halt vieles, was geschrieben wird an Büchern und so, das verschwindet auch wieder relativ schnell. Also da kann von einer Nachwelt und Ewigkeit gar nicht so die Rede sein. Aber ich schreibe jetzt, wenn ich mir meine Motivation angucke, aus der ich das sozusagen zum heutigen Zeitpunkt tue, dann ist es halt wirklich erstmal dieser Prozess des Schreibens, macht mir sehr viel Spaß. Das Geschichten erzählen, wenn es in Richtung belletristische Werke geht, macht mir sehr viel Spaß und ist wirklich eine tolle Sache. Also es gibt halt Sachen, wo ich denke, die möchte ich einfach niederschreiben, weil das Sachen sind, die sind mir wichtig. Und manchmal ist Buchschreiben auch so eine Art Therapie. Also dass man halt über bestimmte Sachen, die einen beschäftigen, schreibt und dadurch sozusagen auch vielleicht mit Sachen abschließen kann oder Sachen besser versteht durchs Schreiben. Also das kann man sogar auf Fachbücher und Belletristik gleichzeitig beziehen. Und das dann wirklich was ist, was primär ist, die Motivation, weil ich das wirklich gerne tue und weil ich halt anderen Menschen diese Gedanken, die ich da vielleicht habe, ja, sie näher bringen kann. Und das ist halt ein ziemlich tolles Gefühl, oder ich Menschen halt Geschichten näher bringen kann, die mir gefallen, die mir was bedeuten. Vielleicht auch noch ein Stück sogar tiefer hinein, dass man bestimmte Charaktere diesen Menschen vorstellt und sie diese Charaktere vielleicht sogar dann mögen. Und das sind halt Sachen, die finde ich ziemlich, ziemlich toll. Und diese ganze kulturelle Ebene, die um das Medium Buch auch drumherum ist, dass das halt was, also das ist wirklich, Bücher sind halt Dinge, in die kann man eintauchen. Man kann in unterschiedlichste Welten eintauchen und dass man selbst solche Welten erschaffen kann und dann schreibt und am Ende wirklich ein fertiges Buch in der Hand hält. Ach, das ist immer was sich am Ende wie so ein kleines, selbstgemachtes Wunder anfühlt.
Das sind voll die schönen Worte, die du da gefunden hast.
Ja, und ich glaube, man merkt es schon, wir sind dann auch erstmal am Ende unserer kleinen Reihe, die wir hier bei Deus Ex Machina hatten, unser Autorengeflüster. Das heißt nicht, dass Annalisa vielleicht nicht bei der einen oder anderen Episode nochmal dabei ist. Und vielleicht stellen wir ja auch fest, dass wir in einem Jahr nochmal ein paar ganz wichtige Themen rund ums Autorenleben ja erörtern müssen, weil sie sich vielleicht aus unserer Sicht verändert haben oder es einige ganz neue und tolle Sachen gibt, über die wir halt reden müssen. Und es hat mir auf alle Fälle sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden, Annalisa.
Ich hatte auch sehr viel Spaß. Danke für die Einladung.
Und denke, dann können wir an dieser Stelle nach unserem kleinen Rundumschlag wirklich über den gesamten Buchprozess von der Ideenfindung bis halt schlussendlich zum veröffentlichten Buch und ein Buch, was dann auch Leser findet, haben wir, glaube ich, ja sehr, sehr viel abgedeckt und sagen an dieser Stelle tschüss bis zu einer neuen Episode von Deus Ex Machina. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net